ist schön bei euch. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier bei euch in Evretikon zu sein. Es ist schön bei euch. Ich komme von Rheinfelden auf der Schweizer Seite. Ich bin dort Pastor seit jetzt dann 6 Jahren. Und das ist die Gemeinde, wenn ihr, ich denke, das wisst ihr, aus der auch euer zukünftiger Jugendpastor kommen wird, der Simon Gantenbein. Und ich habe jetzt das Privileg gehabt, 2,5 Jahre mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ihr dürft euch auf ihn freuen, auf die Familie. Behandelt sie gut, sie haben es verdient. Es war eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Und es war so, wir haben ihn das letzte Mal mit der Familie verabschiedet, letzten Sonntag. Und wie das dann so ist bei einem Abschied, es ist ein weinendes Auge, aber auch ein lachendes Auge dabei gewesen. Einfach weil wir wissen, er kommt an einen tollen Ort, eine tolle Gemeinde und ich freue mich sehr für euch. Ich lade euch ein, auf den Predigttext zu hören aus dem Evangelium nach Markus Kapitel 5, die Verse 25 bis 34. Ihr seid eingeladen, mitzulesen oder gut zuzuhören. Markus Kapitel 5, ab Vers 25. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte, von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich selbst, dass Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war. Ich glaube, wir heute können uns überhaupt nicht mehr vorstellen, was für ein Elend in diesem kurzen Satz am Anfang dieses Berichtes steckt. Chronischer Blutfluss, chronisches Bluten im Unterleib. Die Ursache könnte ein Tumor gewesen sein. Wir wissen nicht genau, was die Ursache war, aber wir kennen die Auswirkungen ziemlich genau. Und versuchen wir mal einen ganz kurzen Moment, uns hineinzuversetzen in diese Frau. Denkt mal, allein die Krankheit belastet diese Frau unendlich schwer. Ständig Schmerzen, laufend Umstände durch den Blutverlust. Und wir können uns vorstellen, dass sie ständig müde war, ständig schwach war durch diesen Blutverlust. Dann, diese Frau war Jüdin, sie kannte das Gesetz des Mose und sie war sich bewusst, ich bin nicht nur krank, ich bin auch unrein. Also mit anderen Worten, zu diesem körperlichen Leid kam auch noch ein gesellschaftliches Leiden. Sie war von jeglicher Gesellschaft ausgeschlossen. Denkt mal, es beginnt mit der Familie, falls sie einen Mann hatte oder Kinder hatte. Sie durfte ihre Kinder und ihren Mann nicht berühren. Keine Umarmung, kein liebevolles Streicheln über die Schläfe. Alles, was sie berührte, wurde auch unrein. Der Kochtopf, den sie anfasste, den Besen, den sie in die Hand nahm, das Bett, in dem sie schlief. Ihre Krankheit war eine soziale Katastrophe. Und sie war auch vom Tempel und von der Gemeinschaft in der Synagoge ausgeschlossen. Das heißt, diese Frau litt auch geistlich. Sie konnte nicht in den Gottesdienst gehen, Gott mit den anderen anbeten. Sie konnte nicht innerlich auftanken in der Gemeinschaft mit den anderen zusammen. Und viele begegneten dieser Frau auch nicht mit Mitleid, sondern mit einer gewissen Verachtung und vielleicht auch mit diesem leisen Vorwurf: Wer weiß, warum Gott diese Frau so gestraft hat? Wer weiß, was die ausgefressen hat, dass die so leiden muss? Und dann die Mittellosigkeit. Wir lesen, sie hatte schon vieles erlitten von den Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet. Das heißt, sie hatte nichts mehr. Sie stand mittellos da und das Ergebnis von dieser ganzen Sache lesen wir auch. Sie hatte keinen Nutzen davon gehabt. Es war vielmehr schlimmer geworden. Haben wir das Bild dieser Frau so vor Augen? Ohne Perspektive, ohne Hoffnung, ausgeschlossen vom Leben. Was hat diese Frau mit dir und mir zu tun? Vielleicht sagst du innerlich, die ist ganz weit weg. Also so schlimm bin ich nicht dran und ich glaube, das ist so. Aber schieben wir diese Frau gedanklich nicht zu schnell, zu weit weg. Vielleicht erinnert dich diese Frau in ihrer Situation und in ihrem Schmerz tatsächlich in einem Aspekt in deinem Leben auch an dich. Du kannst den Schmerz und die Dunkelheit dieser Frau in einem ganz kleinen Bereich deines Lebens vielleicht sehr gut nachfühlen. Du leidest zwar nicht an einem Tumor, wie diese Frau vielleicht, aber da ist ein Bereich in deinem Leben, wo du merkst, dieses Problem, dieses Erlebnis, diese Prägung, dieser Gedanke hat sich in meinem Leben wie ein Tumor eingenistet und er zerfrisst mich innerlich. Das kann ein äußerer Umstand sein, eine Lebensfügung und du merkst, das durchdringt mein Leben bis heute, das hat mich im Griff. So wie das bei dieser Frau der Fall war. Es kann eine Prägung sein, die du von klein auf mitbekommen hast. Bestimmte Sätze, die immer wieder ablaufen. Du bist nichts wert. Du kannst nichts. Aus dir wird sowieso nichts. Worte, die immer wieder ablaufen und dich kaputt machen. Und diese Worte können auf dir lasten wie ein Schatten. Das kann ein Schlüsselerlebnis auch sein, das bis heute nachwirkt und die Art, wie du Beziehungen lebst, bis heute belastet. Das kann eine Sucht sein, die dein Leben im Griff hat und du fühlst dich mit dem, was du erlebst, alleine gelassen. Du kannst niemandem davon erzählen, wenn das die Leute wüssten. Und du fühlst dich geistlich schwach vielleicht und vielleicht sogar unrein. Oder da ist diese alte Geschichte, die du nicht vergeben kannst. Und der Tumor der Unversöhnlichkeit wuchert in deinem Herzen und er zerstört Beziehungen zu anderen Menschen. Und noch schlimmer, er schiebt sich zwischen Gott und dich. Der christliche Denker C.S. Lewis, er denkt in diesem Zusammenhang auch einmal an den Stolz und sagt, spricht da von einem geistlichen Tumor und sagt, der Stolz zerfrisst die Liebe, die Zufriedenheit und sogar den gesunden Menschenverstand. Vielleicht merkst du, diese Frau hat doch mehr mit mir zu tun, als ich es auf den ersten Blick dachte. Jetzt erlebt diese Frau etwas, was ihr Leben verändert. Wir lesen da, und als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten an ihn heran und rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand oder seine Quasten berühre, werde ich geheilt. Schaut mal den Entschluss, den diese Frau fasst. Das war für sie persönlich hochriskant. Sie begibt sich jetzt in diese Menschenmenge und sie war sich bewusst, in diesem Gedränge werde ich Menschen berühren. Und ich werde sie dadurch verunreinigen. Und wenn mich jemand entdeckt, wenn mich jemand sieht, wenn mich jemand erkennt, dann wage ich mir gar nicht auszumalen, was dann mit mir los ist. Aber da ist diese Hoffnung in ihr erwacht, Jesus kommt. Das ist der, der das Reich Gottes verkündigt, der die Vergebung der Sünden proklamiert und der Menschen heilt, der ihnen Hoffnung schenkt. Und mit einem Mal erwacht in ihr die Hoffnung und sie sagt, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt werden. Und jetzt kämpft sie sich von hinten an Jesus heran und ihr ganzer Glaube und ihre ganze Hoffnung und ihre ganze Zuversicht kommt in dieser kleinen Geste zum Ausdruck, in dem Moment, wo sie Jesus berührt, sein Gewand berührt. Und dann merkt sie etwas und dann lesen wir, und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Könnt ihr euch vorstellen, so groß der Schmerz dieser Frau war bis jetzt eben, so groß ist die Freude in dem Moment, als sie merkt, das ist augenblicklich gemerkt, die Quelle des Blutes ist versiegt, ich blute nicht mehr, es ist vorbei. Ich bin gesund. Und vom Gesetz des Mose her wusste sie, in 7 Tagen, da werde ich in den Tempel gehen und dann werde ich 2 Turteltauben und 2 junge Tauben nehmen und dann wird der Priester für mich opfern und meine Unreinheit und meine Sühnung für die Sünden erwirken. Und dann ist mein Leben wieder hergestellt. Mein Leben ist wieder neu. Ich werde meine Familie wieder umarmen dürfen. Ich werde meine Kinder wieder in den Arm nehmen dürfen. Das Leben hat mich wieder. Ich darf wieder in die Synagoge gehen. 12 lange Jahre sind vorbei. Und als sie so innerlich überwältigt ist und innerlich jubelt und sie sich so davonschleichen will, dreht sie sich um und will gehen. Sie hat ihr Ziel erreicht. Sie ist gesund. Aber sie hat nicht damit gerechnet, dass Jesus auch ein Ziel mit ihr hat. Und wir lesen jetzt, und sogleich erkannte Jesus in sich selbst die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand berührt? Und es sind 2 Fragen, die mich an dieser Stelle zunächst bewegt haben. Die eine ist, warum geht Jesus nicht einfach drüber hinweg? Warum lässt Jesus die ganze Sache jetzt nicht auf sich beruhen? Und warum lässt es nicht gut sein? Wie gesagt, die Frau, die hat ja ihr Ziel erreicht, oder? Und ich glaube, die Antwort ist, weil Jesus sein Ziel mit dieser Frau noch nicht erreicht hat. Jesus lässt es nicht gut sein, weil er sein Ziel noch nicht erreicht hat. Er will nämlich nicht einfach unpersönlicher Glücksbringer in deinem und meinem Leben sein, sondern er möchte Beziehung zu dir und mir leben. Er will an deiner Seite mit dir durchs Leben gehen. Er will dir vorangehen. Er will das Leben mit dir teilen. Er will nicht einfach unpersönliche Macht bleiben, sondern persönliches Gegenüber werden. Er will in die Nachfolge hineinführen, auch in deinem und meinem Leben. An dem Punkt, wo du stehst, in der Situation, wo du bist, mit dem, wo du vielleicht ganz alleine bist, wo du niemanden ranlässt. Die Sätze, die dich immer wieder prägen, die immer wieder ablaufen, die wie programmiert sind und immer wieder auftauchen. Möchte Gott hineinkommen, möchte Jesus hineinkommen. Er will nicht einfach dekoratives Element in unserem Leben sein. Er will Leben mit uns teilen. Er ist echt interessiert an dem, was da dunkel auf dir lastet. Und die zweite Frage, die mich hier bewegt hat, ist die Frage, die Jesus stellt. Er stellt eine Frage: Wer hat mein Gewand berührt? Schaut mal, wenn Jesus eine Frage stellt, stellt er diese Frage dann, um etwas von uns zu lernen? Stellt er diese Frage dann, um etwas in Erfahrung zu bringen, was er vorher noch nicht wusste? Wusste Jesus tatsächlich nicht, wer ihn da angerührt hatte und wen er da geheilt hatte? Die Jünger dachten das offensichtlich und meinten, Jesus hier aufklären zu müssen. In Vers 31 lesen wir: Du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und fragst, wer hat mich angerührt? So nach dem Motto: Jesus, das ist jetzt schon ein bisschen eine seltsame Frage, die du hier stellst. Du siehst doch, was hier für ein Geschiebe und Gedränge ist. Es berühren dich doch ständig Leute. Und wisst ihr, was die Jünger hier eigentlich machen? Sie werfen Jesus eigentlich Blindheit vor, geistliche Blindheit vor. Sie meinen, ihm die Welt erklären zu müssen. Ich habe mir die Frage gestellt, Reini, ist es vielleicht auch eine Gefahr, in der du manchmal stehst? Haben wir nicht auch manchmal so den Eindruck, wir müssten Jesus die Welt erklären, so unsere Welt? Wenn Jesus Blindheit vorzuwerfen, das ist schon ziemlich starker Tobak. Ich muss doch nicht Jesus die Welt erklären. Wenn, dann ist es doch andersherum. Ich will lernen, die Frage zu stellen: Vater, was hast du vor mit dieser Situation? Was hast du vor in der Situation, in der ich mich befinde? Ich will lernen, die Frage zu stellen: Jesus, was siehst du in dieser Situation, was ich nicht sehe, wo ich blind bin? Und ich will dieses Gebet im Herzen tragen: Jesus, öffne du mir die Augen meines Herzens, damit ich sehen kann, in welche großartige Hoffnung du mich hineinberufen hast. Was siehst du, Jesus, was mir verborgen ist? Schaut, Jesus will hier nicht einfach etwas erfahren, was er noch nicht wüsste. Das ist nie so. Auch diese Frage, sie hat ein anderes Ziel. Jesus will dieser Frau die Gelegenheit geben, aus der Anonymität herauszukommen. Er will ihr die Gelegenheit geben, in ein Gespräch einzutreten mit ihr, damit er ihr die Worte zusprechen kann, die er ihr gleich zusprechen wird. Frau, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei von deiner Plage gesund. Ich habe mir gedacht, wie oft stellt sich Jesus mir in den Weg und stellt mir eine Frage und will mir damit Gelegenheit geben, dass ich mich ihm öffnen kann, dass ich etwas lernen kann von ihm. Vielleicht durch das Gespräch mit dem Nächsten. Bin ich dann offen zu lernen? Bin ich offen hinzuhören? Vielleicht gerade dann, wenn der Bruder oder die Schwester oder der Chef zu mir kommt und mit mir spricht, bin ich dann offen und sehe darin die Chance, Jesus könnte hier etwas zu mir sagen? Bin ich dann offen? Oder weiß ich alles besser? Oder in einer Predigt vielleicht stellt sich Jesus mir in den Weg und hinterfragt mein Leben. Bin ich dann bereit, auf Empfang zu gehen? Oder durch das Lesen der Heiligen Schrift, da legt Jesus gleichsam einen Finger auf mein Leben und ich merke, Gott stellt mir hier eine Frage mit Blick auf mein Leben, auf meine Schuld und erwartet darauf, dass ich reagiere. Bin ich dann bereit, mein Leben vor ihm zu öffnen? Bin ich bereit, in dieses Gespräch einzutreten? Bin ich bereit zu reagieren, wenn Jesus so eine Frage stellt. Es ist wunderbar, ihr müsst mal die Evangelien lesen, wie oft Jesus Fragen stellt. Jesus stellt Fragen in einer ganz liebevollen Art und Weise. Wie geht's weiter? Ich finde es spannend, wie Jesus jetzt reagiert. Er lässt dieser Frau Zeit, ihr Schweigen zu brechen. Wir lesen da, er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Könnt ihr euch diesen Augenblick vorstellen? Jesus blickt umher, er wartet, er gibt dieser Frau Zeit zu reagieren, liebevoll. Und es wäre jetzt interessant zu erfahren, wie lange Jesus gewartet hat und wie lange Jesus gewartet hätte, wenn diese Frau ihr Schweigen nicht gebrochen hätte. Wir wissen alle, Jesus konnte Menschen auch ziehen lassen. Er drängt sich nicht auf. Er bricht nicht gewaltsam die Tür zu unserem Leben auf und verschafft sich da gewaltsam Zutritt, sondern er wartet auf unsere Reaktion. Er wirbt um uns, aber er wartet. Und es gibt auch manchmal ein zu spät, auf die Anrede Jesu zu reagieren. Aber wir lesen jetzt bei dieser Frau, dass sie es endlich tut. Vers 33. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war. Und sie wusste ja nicht, was Jesus jetzt vorhat mit dieser Frau. Sie wusste nicht, was wird Jesus jetzt tun? Wie wird er reagieren? Wird er mich jetzt vor versammelter Mannschaft in die Pfanne hauen? Wie reagiert Jesus? Und wie werden die Menschen reagieren, wenn die erfahren, was hier passiert ist? Was ich den Menschen angetan habe hier, sie berührt, unrein gemacht. Sie fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war. Aber sie tut's. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Und schaut, das ist das Beste, was uns passieren kann. Wenn wir einfach so zu Jesus kommen und ihm unser Herz ausschütten, wenn wir zu Jesus kommen und alles mitbringen und ihm die ganze Wahrheit sagen. Er weiß es ja sowieso, aber er will es von uns hören. Er will es von dir hören. Er sucht Beziehung zu dir, er sucht dein Herz. Und er wird dich nicht in die Pfanne hauen. Alles, was wir erleben mit ihm und ohne ihn, wenn wir so heraustreten aus unserer Begrenzung, wo wir uns vielleicht ganz wohl fühlen, wo wir es uns vielleicht ganz gut eingerichtet haben, wo wir vielleicht auch gar nicht den Wunsch haben, uns reinreden zu lassen, uns stören zu lassen. Es läuft doch ganz gut. Aber weißt du und ich, wir gehen dann vorbei an dem Leben, das Jesus Christus sich für dich und für mich wünscht, das Leben, zu dem wir geschaffen sind. Jesus ist dieser Frau begegnet und er spricht ihr die Worte zu, nachdem sie sich so sehr gesehnt hat, nachdem sie sich 12 Jahre und lange Jahre gesehnt hat. Tochter, liebevoll, Tochter. Dein Glaube hat dich geheilt, hat dich gerettet. Gehe hin in Frieden. Schaut, das sind die Worte, die Jesus dir und mir auch zuspricht. In dem Moment, wo wir uns ihm öffnen. Und vielleicht ist es für dich alles sehr fremd und vielleicht hört sich das für dich alles irgendwie seltsam an. Ich möchte dich ermutigen, probier das mal aus. Sprich mit Gott, sprich so mit Gott, wie du mit einem Freund sprichst und sag ihm, Herr, hier ist mein Herz, hier, du siehst, was so in meinem Leben läuft, aber ich will diese Begegnung mit dir haben, ich will diese Worte hören, gehe hin in Frieden, mein Frieden soll dich erfüllen. Und vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber du merkst, da ist dieser Punkt, dieser Wundepunkt. Und du stößt immer wieder an. Vielleicht ist es etwas, womit du mit noch niemandem drüber gesprochen hast. dann will ich dich ermutigen. Sprich mit Jesus drüber. Sag ihm die ganze Wahrheit, so wie es diese Frau getan hat. Jesus ist dieser Frau begegnet und das Leben dieser Frau ist mit diesem Augenblick ein anderes geworden. Und was war der Schlüssel dazu? Das ist die letzte Frage, die ich stellen möchte. Was war der Schlüssel? Jesus sagt zu uns, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube. Jesus attestiert dieser Frau diesen Glauben in dieser ganz kleinen Geste, in dieser ganz kleinen Geste, in der der Glaube dieser Frau sichtbar wird, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühre. Und das ist dieses ganz kleine Vertrauen, das Jesus nicht enttäuscht. Und da ist dieses ganz kleine Vertrauen in deinem Herzen und Jesus wird dieses Vertrauen nicht enttäuschen. Er ist, wie wir es im Hebräerbrief lesen, ein Belohner. Kapitel 11, Vers 6, Hebräer Kapitel 11, Vers 6. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Und schaut, das erlebt diese Frau. Sie tritt zu Jesus hin und erfährt, Gott ist mein Belohner. Er beschenkt mich. Sie hat den Glauben, dass Jesus helfen kann und die Hoffnung, dass er helfen wird. Und schaut, so ist es heute noch. Das habe ich selbst erlebt und so erleben das bis heute Tausende von Menschen. Markus 9, Vers 23 sagt Jesus, alles ist möglich dem, der glaubt. Und schaut, Gott macht es auch heute noch. Er heilt auch heute noch. Er holt uns Menschen aus der Isolation heraus, der Sünde und des Todes. Und er beschenkt uns mit seinem Licht. Und er verwandelt auch heute noch die Dunkelheit, in der wir manchmal leben, in Licht. Und er greift ein in die Hoffnungslosigkeit unseres Lebens. Und er reinigt uns von Ungerechtigkeit und beschenkt uns mit einem neuen, mit einem geheiligten Leben. Wir erfahren es auch heute noch, dass Gott uns zuspricht, gehe hin in Frieden. Und manchmal erfahren wir das tatsächlich, wie diese Frau, auch körperlich, in einer körperlichen Heilung, zeichenhaft. Ich habe das erlebt vor einigen Jahren. Ich habe jahrelang unter einer Migräne gelitten und die hat mir manchmal ziemlich zugesetzt. Und wir waren dann wieder einmal zu einem Besuch bei einer Freundin unserer Familie, beziehungsweise Freundin der Familie meiner Frau. Und ich habe gemerkt, wie diese Kopfschmerzen wieder im Anmarsch sind. Und ich sage das so und dann sagt diese liebe Freundin, du Reini, da können wir doch dafür beten. Da dachte ich, ja, das stimmt, da können wir eigentlich dafür beten. Und dann betet sie für mich und ich merke, wie unter dem Gebet dieser Schmerz verschwindet und ich bin bis heute frei davon, zeichenhaft. Wisst ihr, ich werde immer noch krank und irgendwann werde ich sterben. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass Gott zeichenhaft hier eingegriffen hat. Das tut er bis heute. Oder meine Mutter, sie hat vor einiger Zeit war sie angemeldet zu einer Knieoperation. Sie hatte unvorstellbare Schmerzen in den Knien. Und auch da war es ein lieber Freund der Familie, der gesagt hat, du, wir können doch dafür beten, Gerlinde. So heißt meine Mutter. Gesagt, getan. Und sie merkt, wie die Schmerzen plötzlich verschwinden. Und sie ist dann zum Arzt gegangen, zum Professor, hat ihm gesagt, was passiert ist. Der hat gesagt, okay, dann müssen wir sie nicht operieren. Schaut, wenn Gott heilt, dann sind das Zeichen, dann ist das wie ein Vorgeschmack auf das, was am Ende der Zeit Neues kommt, wenn wir einmal vor Jesus stehen werden. Dann wird er uns nämlich unsere ganze Existenz nehmen und verwandeln. Und die Bibel sagt, wir werden sein wie er. Und diese Frau erlebt diesen Vorgeschmack, diese zeichenhafte Heilung, ein Vorgeschmack letztlich auf das, was Gott am Ende und im Ende der Zeit wirken wird. Und als diese Frau gestorben ist, dann ist sie gestorben mit der Hoffnung und mit der Zuversicht im Herzen, und ich werde einmal auferstehen und ich werde einmal bei Gott sein und er wird mir die Tränen abwischen und er wird mich, ich werde erneuert sein. Und ich werde Jesus von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Ich werde ihn anbeten und ich werde den Vater sehen. Und ich werde ihn anbeten. Und schaut, ich wünschte mir, dass Gott häufiger heilt. Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Ich bin dankbar für alles, was Gott wirkt. Und doch erlebe ich das sehr selten. Und ich wünschte mir, dass er es häufiger tut. Und bis dahin trösten mich die Worte, die Paulus einmal schreibt an die Korinther: Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, wenn unser äußerer Mensch zerfällt, übersetzt Luther, so wird doch der innere Mensch Tag für Tag erneuert, aus dieser Beziehung heraus, wo wir täglich dieses Wort von Jesus aufnehmen, wo wir täglich an seinen Lippen hängen und diese Worte zusprechen lassen, die uns mit Frieden erfüllen, die uns Kraft geben zum Leben, die uns Hoffnung schenken über dieses Leben hinaus. Und dann sagt Paulus noch: Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich. Alles, was du siehst, ist zeitlich. Alles, was dir jetzt vielleicht so wichtig ist, ist zeitlich, ist vergänglich, wird vergehen. Aber das Unsichtbare, schreibt Paulus, ist ewig. Und darauf will uns unser Herz, will Jesus unser Herz aufrichten, auf diese ewigen Werte. Schaut, es ist nicht wichtig, wie groß das Haus ist, in dem wir wohnen. Ich bin dankbar, wir wohnen in einem schönen Haus, aber wisst ihr, was viel wichtiger ist? Die Menschen, mit denen wir in diesem Haus leben. Der Friede, der in den Herzen regiert, derer, die in diesem Haus wohnen. Das Sichtbare vergeht, aber das Unsichtbare ist ewig. Und ich wünsche es uns, dass wir das, was diese Frau damals erfahren hat, als sie den Saum des Gewandes von Jesus berührt hat, dass wir das auch erfahren. Dass Jesus die Situation, die mich von Gott trennt, die mich vielleicht verzweifeln lässt, die mir sämtliche Perspektive raubt, mir Rettung zuspricht und seinen Frieden wirkt. Wenn auch der äußere Mensch zerfällt, wird der innere von Tag zu Tag erneuert. Ich möchte dich einladen, dass wir beten miteinander. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für Jesus Christus. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du in diese Welt hineingekommen bist, dass du uns nachgegangen bist in deiner Liebe und dass du Beziehung suchst. Und dass du nicht den äußeren Schein möchtest, dass du nicht die äußere Maske suchst, sondern unser Herz. Und danke, dass wir dir unser Herz jetzt entgegenhalten dürfen. Und Jesus, wir bringen alles mit, was in diesem Herzen drin ist. Du siehst es. Du siehst es, was uns voneinander trennt. Du siehst es, was mich von anderen trennt. Du siehst, was mich vielleicht auch von dir trennt. Herr, wir bringen es dir und wir wollen wie diese Frau dir die ganze Wahrheit sagen, unser Herz dir öffnen und dich einladen, dass du hineintrittst, Danke, dass du Beziehung suchst. Danke, dass du eintrittst in unser Leben und es erneuerst. Herr, wir beten dich an. Amen.